Deutschlandfunk Interview.
Nach dem Tiefpunkt in der Zeit von Donald Trump ist der gewollte Neuanfang in den deutsch-amerikanischen Beziehungen gelegentlich ja schon spürbar geworden. Unter Joe Biden sind die Vereinigten Staaten wieder freundlicher im Ton und auch kompromissbereiter in der Sache. Und doch ist die Liste schwieriger Themen nicht eben kürzer geworden. Dazu gehört etwa der weiter schwelende Konflikt um die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2, aber auch Bidens neue China-Strategie, die in Berlin als zu konfrontativ bewertet wird. Wo können Joe Biden und Angela Merkel wenige Wochen vor dem Ende ihrer Kanzlerschaft noch ungelöste Probleme aus dem Weg räumen? Und worauf muss sich die nächste Bundesregierung in den Beziehungen zu den USA einstellen? Darüber wollen wir in den nächsten Minuten mit Michael Wertz sprechen, Senior Fellow am Center for American Progress in Washington. Grüße Sie.
Guten Morgen, Herr Barnberg.
Für viele Beobachter steht der Streit um Nord Stream 2 ja ganz oben auf der Liste strittiger Themen bei dem Treffen. Wie sehr steht der Konflikt denn im Weg, wenn wir über einen partnerschaftlichen Neustart der Beziehungen sprechen?
Naja, diese elendige Pipeline-Diskussion ist schon eine bittere Pille in den deutsch-amerikanischen Beziehungen, weil sich beide Regierungen in eine Sackgasse hineinmanövriert haben, aus der es kurzfristig keinen Ausweg geben wird. Die Amerikaner werfen den Deutschen vor, das Thema nicht ernst genug genommen zu haben, das ja schon von Barack Obama immer wieder thematisiert wurde. Auf der anderen Seite ist dieses Thema hier in den Vereinigten Staaten in die Mühlen der Innenpolitik geraten und zwei konservative Senatoren, Marco Rubio aus Florida und Ted Cruz aus Texas, haben jetzt ein Gesetzesvorhaben durchgeboxt, das die beiden Regierungen de facto in Haftung nimmt und Sanktionen, sobald die Pipeline in Betrieb nimmt, automatisch verhängen wird. Insofern eine sehr schwierige Situation. Da ist auch kein Durchbruch zu erwarten bei dem Besuch der Kanzlerin hier in Washington.
Da hat es ja Verhandlungen in den letzten Wochen gegeben, offenbar mit dem Versuch, das Thema doch voranzubringen, vom Tisch zu bekommen. Sie sagen, das wird schwierig. Für Biden schwächt Nord Stream 2 die Ukraine ja strategisch gegenüber Russland. Der Kongress, Sie haben das angedeutet, ist parteiübergreifend und vehement dagegen. Was will denn der US-Präsident, was will die US-Administration erreichen, um den Konflikt aus dem Weg zu räumen?
Na, da sind der Biden-Administration zunächst einmal die Hände gebunden, solange sich die Gesetzeslage nicht ändert. Die einzige Möglichkeit für den Präsidenten ist einen sogenannten National Security Waiver, also eine Ausnahmegenehmigung basierend auf übergreifenden nationalen Sicherheitserwägungen zu aktivieren und die Zonen auszusetzen, sollte die Pipeline in Betrieb genommen werden. Die muss allerdings regelmäßig erneuert werden und würde schnell zu einer politischen Belastung werden, weil natürlich die Republikaner Joe Biden dann vorwerfen würden, er sei zu weich gegenüber Russland. Die Sorge in den Vereinigten Staaten ist, dass Deutschland als wichtigster Partner in der Europäischen Union in eine zu starke Abhängigkeit von russischen Energielieferungen gerät. Man kann sich darüber streiten, ob die direkten Interventionen auch in innerdeutsche Geschäfte, die die US-Regierung jetzt praktiziert, ein angemessenes Mittel sind. Aber die Situation ist so verfahren, wie sie sich im Moment darstellt.
Und die Pipeline ist ja außerdem auch fast fertig. Die US-Regierung ist der Bundesrepublik ja in gewisser Weise entgegengekommen, hat auf neue Sanktionen verzichtet oder darauf verzichtet, sie umzusetzen. Wird das auf Dauer jetzt eine Belastung sein der Beziehungen?
Ja, davon ist auszugehen. Also diejenigen, die sich mit Deutschland gut auskennen, hoffen in gewisser Weise auf die Wahlen im September und sagen, wenn dort eine umweltorientierte Partei mitregiert, dann ist die Sache vielleicht vom Tisch. Ob sich das als Illusion erweist oder nicht, zumal die Pipeline bis dahin wahrscheinlich in Betrieb genommen wird, ist eine andere Frage. Das Problem ist, dass es hier eine ganz klare gesetzliche Grundlage gibt, die zu einem Sanktionsautomatismus führt. Und das ist auch genau das Ziel gewesen der Republikaner, Senatoren, hier die beiden Administrationen in Geiselhaft zu nehmen, zur Not auch auf Kosten und unter Belastung des deutsch-amerikanischen Verhältnisses.
Bei dem Treffen soll es ja auch darum gehen, nach vorn zu blicken, hat man gehört aus dem Weißen Haus im Vorfeld, gemeinsame globale Herausforderungen anzugehen. Heißt das für Joe Biden vor allem Deutschland als Bündnispartner für eine härtere Haltung gegenüber China zu gewinnen?
Ich glaube, das ist im Moment nicht der erste Punkt. Es ist aus dem Weißen Haus zu hören, das ist ganz interessant, dass Joe Biden wirklich auch persönlich das Bedürfnis hat, der Kanzlerin Tribut zu zollen. Das ist ja jetzt schon der vierte Präsident, mit dem Angela Merkel sich hier in den USA auseinandersetzen muss. Mir sagte heute jemand, der im Weißen Haus arbeitet, Ihnen sei schon klar, dass Angela Merkel durch die Hölle und zurückgejagt worden sei in den vergangenen 4 Jahren unter der Trump-Administration. Also es gibt doch so etwas wie politische Schuldgefühle und aber auch eine strategische Investition in die deutsch-amerikanischen Beziehungen, weil die Auseinandersetzungen und die Arbeit mit der französischen Regierung natürlich sehr viel komplizierter ist für die Vereinigten Staaten. Und es gibt eine ganze Reihe von engen Biden-Vertrauten, die sehr darauf drängen, das deutsch-amerikanische Verhältnis zum Eckpfeiler der transatlantischen Beziehungen in einer Neuausrichtung der USA auch vor dem Hintergrund der Flucht der Briten aus der Europäischen Union zu machen.
Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, ist Joe Biden, ist seine Administration doch bereit, Deutschland etwas entgegenzukommen und bei den strittigen Themen, die es gibt, bei Verteidigungsausgaben, etwa gar nicht so sehr die Daumenschrauben anzulegen?
Ja, natürlich. Ich meine, das sieht man ja auch. Also ich kann mich nicht daran erinnern, wann zum letzten Mal diese Diskussion über 2% Budget für NATO-Beiträge hier überhaupt erwähnt worden ist. Es gibt auch eine neue Bescheidenheit im Weißen Haus, weil Joe Biden auch völlig klar ist, dass der Reputationsverlust der Vereinigten Staaten ungeheuer gewesen ist in den vergangenen 4 Jahren und man auch in den transatlantischen Beziehungen nicht mehr einfach glauben kann, dass man dort ansetzt, wo man mit Barack Obama aufgehört hat, sondern die USA Partnerschaften wirklich neu begründen müssen. Und das bedeutet auch, Kompromisse einzugehen, die vielleicht Vorgängerregierungen so nicht eingegangen wären. Es war interessant zu hören, dass die Pressesprecherin des Weißen Hauses sagte, dass die zentralen Themen, die Biden mit Merkel besprechen wolle, es um die Pandemie gehe, um Klimawandel, um ökonomisches Wachstum vor dem Hintergrund demokratischer Wertegefüge. Also das ist eine ganz positive Agenda und man ist sehr darauf bedacht, hier auch die Voraussetzungen zu schaffen, dass dieser Besuch der Kanzlerin, der ja ein Arbeits- und kein Abschiedsbesuch ist, dass der als Erfolg dann auch gewertet werden kann.
Nun war ja im Vorfeld etwa in dem Magazin Foreign Policy zu lesen, der Vorwurf, was China jetzt angeht, da würde Deutschland doch sehr halbherzig agieren, wenn es um Menschenrechte geht. Der Leitgedanke sei vielmehr, Profite gestehen über Prinzipien. Wir wissen von Joe Biden, dass eine klare Abgrenzung zu China ein wichtiges Grundprinzip seiner Präsidentschaft sein soll, dass er da Partner in der Welt sucht, die mitziehen. Da ist man von der Regierung von Angela Merkel nicht enttäuscht.
Nein, weil natürlich auch, es gibt vereinzelte Stimmen, die das fordern, aber es hängt natürlich auch damit zusammen, dass wenn man in Deutschland über China spricht, mal verkürzt gesagt, man an die 8er-Reihe von BMW denkt. Und wenn wir hier in den USA über China sprechen, dann denken wir an Taiwan und die militärischen Beistandsverpflichtungen. Das heißt, man spricht im Prinzip über 2 vollkommen unterschiedliche Länder. Das muss sich aussortieren und dafür ist auch schon ein Koordinations- und Diskussionsprozess, unter anderem über die stellvertretende Ministerin Wendy Sherman, die das China Portfolio im Auswärtigen Amt hier in Washington an sich gezogen hat, aufs Gleis gesetzt worden, auch mit der Europäischen Union. Was ganz wichtig ist, glaube ich, für die Europäer zu verstehen, ist, dass das nicht eine politische Entscheidung ist, die der Präsident hier einsam im Oval Office trifft, sondern es sind nicht nur die traditionellen asiatischen Alliierten und Partner der Vereinigten Staaten, also Japan, Südkorea und Taiwan, die hier Schlange stehen und Stabilitäts- und Sicherheitsgarantien einfordern, sondern inzwischen auch Länder wie Australien, Vietnam und die Philippinen aufgrund der militaristischen und aggressiven chinesischen Außenpolitik. Das heißt, der Druck für die US-Regierung, sich dort zu positionieren, ist sehr hoch. Aber es gibt auch in der Administration, im State Department, unter den China-Leuten, im Wirtschafts- und Finanzministerium und auch im National Security Council, im Nationalsicherheitsrat, sehr unterschiedliche und sehr differenzierte Positionen. Also das wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und den Amerikanern ist vollkommen klar, eine konsistente China-Politik kann es nur geben in enger Kooperation mit den Europäern.
Sie haben das Stichwort Klimapolitik und Klimaschutz angesprochen. Da gibt es ja gerade Neuigkeiten aus Brüssel. Die EU macht sich daran, einen großen Schritt voranzugehen, die Emissionsziele zu verschärfen, die Kohlewirtschaft, aus der Kohlewirtschaft am Ende ganz auszusteigen bis 2015. Ist das eine Art von Führungsrolle, die Deutschland, die Europa da einnimmt, bei der Joe Biden bereit wäre, mitzuziehen?
Ja, absolut. Zumindest die Rhetorik der beiden Administrationen geht ja genau in diese Richtung. Die politischen Handlungen lassen noch etwas auf sich warten. Das hängt auch damit zusammen, dass im Moment der legislative Bereich durch die großen Stimulus- und Investitionsgesetze noch im Moment etwas lahmgelegt ist. Was interessant ist zu beobachten, dass zunehmend amerikanische Bundesstaaten vorpreschen und Klimaregeln aufstellen, die dann für das Land auch in gewisser Weise gelten werden, wenn es sich beispielsweise auf Abgas- und Verbrauchsbestimmungen für Autos oder für Klimaanlagen und erneuerbare Energien handelt. Und zum Zweiten ist es auch so, dass sich insbesondere die Finanz- und Investitionswirtschaft darauf neu ausrichtet, energiefreundlich und Klimastrategien einzupreisen in ihre wirtschaftlichen Aktivitäten. Das heißt, es gibt eine ganze Menge Bewegung, aber hier ist Europa in der Tat einen Schritt weiter oder vielleicht sogar zwei Schritte weiter als wir hier in den Vereinigten Staaten. Das ist für Joe Biden aber letztlich politisch hilfreich, weil er sagen kann, wir müssen eng mit den Europäern uns koordinieren, Stichwort Iran, China, östliches Mittelmeer und so weiter und so fort, und darum auch den Europäern entgegenkommen, wenn es beispielsweise um Klimafragen geht. Das kann ihm durchaus hilfreich sein, um konservative Demokraten innerhalb der eigenen Partei, gerade die, die aus den Kohlestaaten kommen, vielleicht auf die richtige Seite zu ziehen und dort ein höheres Maß an Unterstützung zu gewinnen.
Die Pläne, die jetzt gestern in Brüssel vorgestellt werden, die könnten ja ganz konkrete Folgen haben. Es gibt den Vorschlag zum Schutz der europäischen Industrie, die dann höhere Auflagen erfüllen muss, eine Art Klimazoll einzuführen, einen Grenzausgleich, wie es heißt, der zur Folge haben könnte wiederum, dass Produkte aus den USA etwa einen Aufschlag bekommen würden in Deutschland. Die Wirtschaft fürchtet da schon einen neuen Handelskrieg. Es gibt die Überlegung, ob man in den Beratungen, in den Abstimmungen mit den USA so weit vorankommt, dass man einen gemeinsamen Klimaclub gründet, um solche Handelsstreitigkeiten zu vermeiden. Glauben Sie, dass Joe Biden geneigt ist, in diese Richtung zu denken?
Ja, absolut, weil er hat ja mit der Nominierung von John Kerry, der nicht nur ein alter Kumpel ist und sich in dem Thema gut auskennt, sondern auch eine Kabinettsposition innehat, zum ersten Mal einen Klimakoordinator so hoch in der Regierung installiert, dass dieses Thema wirklich, man würde sagen auf Neudeutsch, als Querschnittsaufgabe in allen politischen Bereichen präsent ist. Und was man auch nicht vergessen darf, ist, dass die Wahl von Joe Biden ja in wesentlichem Maße von der Mobilisierung junger Wählerinnen und Wähler abgehangen hat. Und dort sind Klimathemen die allererste Priorität. Und unter jungen Wählern und der Partei Linken ist das Thema so wichtig, dass das ein ständiger Refrain ist, auch im Weißen Haus, dass man sich hier in diesem Bereich stärker engagieren muss. Ich habe da weniger Befürchtungen als bei anderen Themen, dass die Europäer und die Amerikaner da relativ schnell ins Gespräch kommen und auch in der Lage sind, solche Fragen wie drohende Handelskonfrontationen auszuräumen im Vorfeld der Debatten.
Zum Schluss, Herr Merz, Sie haben gesagt, dass ein Großteil dieses Besuches auch der Würdigung einer Kanzlerin gedacht, für eine Kanzlerin gedacht ist, die ihren Abschied bald nehmen wird. Ist schon ersichtlich, worauf die nächste Bundesregierung schauen muss, wenn es um Erwartungen der Vereinigten Staaten an die Bundesrepublik, an Deutschland geht?
Ja, ich glaube, es sind vielleicht weniger Erwartungen als viel mehr Möglichkeiten, weil Joe Biden es ernst meint, wenn er sagt, die Vereinigten Staaten müssen Partnerschaften neu begründen und darin auch zurückhaltender oder weniger aggressiv vorgehen, als das vielleicht noch vor 20 oder 30 Jahren der Fall gewesen ist. Und das bedeutet, dass sich auch politische Handlungsspielräume, insbesondere für eine neue deutsche Regierung nach den Septemberwahlen eröffnen. Was hier positiv wahrgenommen wird, dass sich alle drei Spitzenkandidaten der großen Parteien sich doch sehr pro-atlantisch positionieren. Olaf Scholz war gerade hier zu Besuch. Armin Laschet und Annalena Baerbock haben sich auch relativ deutlich doch für eine starke transatlantische Partnerschaft ausgesprochen. Also insofern ist dort doch ein hohes Maß an Kontinuität zu erreichen. Das beruhigt hier viele Leute, weil natürlich nach dieser 16-jährigen Regentschaft Angela Merkels, heute sagte jemand halt im Scherz, wir haben vergessen, 1948 in das Grundgesetz eine Amtszeitbegrenzung hineinzuschreiben, dass nach dieser sehr langen Amtszeit es natürlich auch zu Neuerungen kommen wird in der deutschen Politik, aber gleichzeitig diese Partnerschaft dadurch in keiner Weise bedroht werden wird.
Michael Wertz vom Center for American Progress. Live aus Washington, danke für das Gespräch.
Schönen Tag, Herr Bahnberg.